Mittelgebirge und Mars. Eine Gratwanderung von Thomas Grasberger.
Also, damit wir uns nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen die Alpen. Sie können von mir aus gern stehen bleiben. Ich möchte nur nicht hin. Dieses ewige Rauf und Runter, Gipfel, Täler, Gipfel, Täler. Nein, danke, das ist mir zu hysterisch. Ich brauche sie nicht, diese Drama-Queen unter den Landschaften. Alpen? Nein, danke. Und ehrlich gesagt, auch Fernreisen reizen mich nicht mehr besonders. Immer weiter, schöner, exotischer. Die Superlative der Tourismusindustrie, sie gehen mir auf die Nerven. Wieso sollte ich die beliebtesten Urlaubsorte Europas ansteuern, wo die Einheimischen zu Recht gegen einen Hypertourismus demonstrieren, der ihnen Wohnraum und Lebensqualität raubt? Und warum sollte ich Länder des Südens bereisen, die eh schon unter Wasserknappheit und Dürre leiden? Ich bin eher ein Mittelgebirgstyp. Sanft hügelig, viel Wald und moderat schwungvoll. Sowas kommt mir sehr entgegen. Und wer jetzt sagt, wie mittelmäßig, dem antworte ich lächelnd, genau, Mitte und Maß. Denn zu wenig und zu viel ist des Narren Ziel, hat meine Oma immer gesagt. Und meine Oma, die hat oft recht gehabt. Meine schönsten Reiseerinnerungen haben mit Mittelgebirgen zu tun. Zu Fuß von München aus über den Bayerischen Wald und den Böhmerwald nach Prag. Oder auf dem Jakobsweg hinunter zum Bodensee. Schön war es auch im Fichtelgebirge und natürlich in der Fränkischen Schweiz. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich mal wieder auf die Suche begebe.
Die Suche nach der Mitte, der Umgang mit ihr und die Frage, wie man in ihr handelt, ist das ewige Thema der Deutschen.
Schreibt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler in seinem Buch Mitte und Maß. Okay, aber was bedeutet das jetzt, Mitte? Und wo liegt sie, diese Mitte? Ich glaube, ich fange einfach mal geografisch an.
Hallo,
Herr Applaus. Kurt Tucholsky ist ja immer ein guter Begleiter, nicht zuletzt auf einer Bahnreise, die ins Mark Deutschlands führt. In jenes Deutschland, das Tucholsky zufolge der Deutsche nicht so gut kennt, wie es das verdient.
Liebe Gäste, wenn ich jetzt mich in Unterreise auf der nächsten Halt Aschaffenburg Hauptbahnhof. Auch hier werden wieder alle Anschlusszüge leicht geplant, wo wir haben der Regionalexpress nach Frankfurt oder mein Hauptbahnhof über Hanau und Frankfurt Süd. Für weitere Anschlüsse achten Sie bitte auf die örtlichen Lautsprecher und sagen am Bahnsteig.
Mit Tucholsky in der Jackentasche fahre ich in den Spessart. Im Spätsommer 1927 ist der Schriftsteller mit zwei Freunden durchs idyllische Haffenlohrtal gewandert, um dann für die Vossische Zeitung in Berlin einen Reisebericht zu schreiben. Das Wirtshaus im Spessart.
Dies ist eine alte Landschaft. Die gibt es gar nicht mehr. Hier ist die Zeit stehen geblieben. Wenn Landschaft Musik macht, dies ist ein deutsches Streichquartett. Wie die hohen Bäume rauschen, ein tiefer Klang. So ernst sehen die Wege aus.
Aschaffenburg, das Tor zum Spessart. Hier bin ich mit zwei echten Kennern dieser Kulturlandschaft verabredet. Um weiter ins Wiesbüttmoor zu kommen, müssen wir das Auto nehmen. Und dort hinten, an der bayerisch-hessischen Landesgrenze, da werde ich das Lesen lernen. Das Lesen einer alten Kulturlandschaft.
Mein Name ist Annika Maggart, ich bin aus Aschaffenburg, Historikerin und arbeite beim archäologischen Spessart-Projekt. Und ich bin die Stadtheimatpflegerin von Aschaffenburg.
Annika Maggart hat ihre Dissertation über den Spessart als Kulturlandschaft geschrieben und ist nie mehr losgekommen vom Thema. Diese Mischung aus verschiedenen Landschaftsformen, Geschichten und Menschen macht den Reiz dieses Mittelgebirges aus, sagt sie. Und ihr Kollege nickt.
Ja, mein Name ist Joachim Lorenz, ich komme aus Karlstein, das ist an der bayerisch-hessischen Grenze. Und ich bücke mich seit mehr als 50 Jahren zu den Steinen des Untergrunds und erforsche geologisch-mineralogisch den Spessart.
Obwohl er ein geologischer Autodidakt ist, gilt der Rentner Joachim Lorenz als anerkannter Spessart-Spezialist. Er gehört zu den Erstbeschreibern von Mineralien, die es nur an ganz wenigen Orten der Welt gibt. Und manche sogar nur hier. Seilaufit, Okruschit, Wendidait. Ehrlich gesagt, ich habe nicht den blassesten Schimmer von Geologie. Und es beschämt mich fast ein wenig, dass ich für den Reichtum dieses Bodens nur ein einziges Wort parat habe: Steine. Schnell aber wird mir klar, dass der Naturpark Spessart mit seinen 2500 Quadratkilometern ein Eldorado für Steinesammler ist. Der größere Teil liegt auf bayerischer Seite, doch nur einen Steinwurf entfernt, da beginnt Hessen. Und Baden-Württemberg ist auch nicht weit. Der Spessart, ein Grenzland seit ewigen Zeiten.
Und das hat immer noch ganz massive Auswirkungen. Wenn Sie an Corona denken, die Absurditäten, die man hier erleben muss, die kann ein Münchner sich nicht vorstellen. Die Eisdiele in Seligenstadt zu, 4 Wochen später in Bayern offen und in Seligenstadt zu, der Baumarkt in Hessen offen, in Bayern zu und das alle 4 Wochen anders. Und die Leute, die am südlichen Spessart wohnen, nach Baden-Württemberg nochmal anders.
Grenzerfahrungen in einer Grenzregion. Joachim Lorenz hat davon reichlich gesammelt. Mal ist die Behörde in Darmstadt zuständig, sagt er, mal in Hof, mal in München. Neulich, da musste ein Baum gefällt werden, der die geologischen Grabungen behinderte. Dazu hätte er einen Brief gebraucht vom Landesamt in Hessen.
Das hat das Landesamt abgelehnt, mit der Begründung, da müsste man ja viele Briefe schreiben. Und außerdem ist es von Wiesbaden so weit weg, dass für den Wiesbadener Geologe Kassel oder Biebergmünd wie Zonenrandgebiet ist, was wir früher kennen. Und das ist aus Hofersicht, das heißt also da, wo unsere Geologen sitzen für Bayern, ist es nicht anders. Auch die kommen nicht hierher.
Der Spessart. Für Hessen der Südpol, für Bayern der Nordpol. Und für beide weit weg. Dabei liegt der Spessart doch eigentlich ziemlich genau in der Mitte von Deutschland. Und von 2014 bis 2020 war hier sogar der geografische Mittelpunkt der Europäischen Union. Aber was heißt schon Mitte? Mitte ist immer eine Frage des Standpunkts. Randlage hat auch ihre Reize. Bewaldete Höhenzüge, weite Flusstäler, die Vielfalt an Formen. Dieser Spessart ist alles andere als langweilig. Aber das musste auch mancher Einheimische erst lernen. Zum Beispiel mit Hilfe des archäologischen Spessart-Projekts, das seit 1999 ein immer dichter werdendes Netz von Kulturwegen knüpft.
Das sind Wanderwege, die die Landschaftsgeschichte in der Gemeinde erzählen. Und wir gehen ganz oft in Gemeinden, wo wir dann dieses Kulturwegeprojekt starten, wo viele Leute sagen, naja, bei uns gibt's nichts, wir sind ja völlig uninteressant, wir haben eigentlich nichts zu erzählen. Und wir gründen eine Arbeitsgruppe und in 2 Jahren gucken wir uns an, was da vor der Haustür eigentlich ist. Und man findet immer irgendwas. Überall ist irgendeine Besonderheit, die für diese Gemeinde steht.
Mehr als 120 Kulturwege gibt es heute im Spessart und den angrenzenden Landschaften. Das sind 120 Geschichten, die Heimat erzählen. Zum Beispiel in Steinau an der Straße, wo im 18. Jahrhundert Pferdezucht betrieben wurde. Oder der 15 Kilometer lange Kulturweg im Biber und Umgebung, der ganz im Zeichen der Bodenschätze steht. Schon seit frühester Zeit wurde hier Eisen gewonnen. Im 18. und 19. Jahrhundert auch Kobalt. Und
von etwa 1450 bis 1807 gab es hier Kupferschieferbergbau. Und es gab hier eine Seigerhütte. Das heißt, man hat aus dem Kupferschiefer die Wertmetalle Blei, Kupfer und Silber gewonnen. Und das war so wertvoll, dieses Gebiet, dass man hier ein Kondominat hatte. Das heißt also, das Gebiet war hälftig Kurmainz und hälftig Grafschaft Hanau. Die haben sich den Gewinn aus dem Bergbau geteilt.
Mit dem Kulturwege-Folder in der Hand wandern wir durch ein Mittelgebirge, das zu den niedrigsten Deutschlands gehört. Gerade mal 586 Meter hoch ist der höchste Spessartgipfel, der Geiersberg. Weite Ausblicke hat man hier selten, denn im Innern der waldreichen Region stehen vor allem Bäume. Die Spessartwälder sind heute die größten zusammenhängenden Wälder Deutschlands. Aber das war nicht immer so, sagt Joachim Lorenz. So viel Wald wie heute gab es in den letzten 1000 Jahren nicht. Allerdings,
der zentrale Spessart war sicher immer bewaldet, weil Jagdgebiet der Kurfürsten von Mainz. Und die waren daran interessiert, Eiche und Buche großzuziehen als Futter für die Hirsch. Ne? Welche Eichel- und Buchecke. Und diese Gebiete waren ja eingezäunt. Das hat auch die sozialen Spannungen ausgelöst, weil auf der einen Seite habe ich in den Gebieten eine hohe Wilddichte gezüchtet. Das ist im Prinzip wie ein Zoo. Also wenn man im Zoo Jagd betreibt. Ne? Und außerhalb gab es einen Raubbau.
Denn im Kampf ums Dasein holzten die Untertanen ab, was herumstand. Und selbst das reichte oft nicht zum Leben. Sozial Deklassierte wurden an den Rand der Gesellschaft gedrängt und das nicht nur im Spessart. Aber die Räuber aus dieser Region, die genießen heute noch überregionale Bekanntheit. Liselotte Pulver sei Dank. Sie hatte die Hauptrolle in Kurt Hoffmanns Filmkomödie von 1958, Das Wirtshaus im Spessart.
Weg, du Lümmel! Hilfe, Räuber, Hilfe!
Vater, ich bin's doch!
Du? Da bist du verrückt geworden? In Männerkleidern?
Da sitzt ihr! Da staunt ihr, was ich alles kann! In dem Köpfchen ist allerlei drin! Ihr glaubt wohl, ich schwindle. Ha, man sieht's mir nicht an, was ich für ein Teufelskerl bin.
Weniger bekannt ist die gleichnamige literarische Vorlage des Schwaben Wilhelm Hauff. Hauff hat 1827 die Rahmenerzählung seines Märchenalmanachs in den waldreichen Spessart verlegt, wo sich zwei junge Wanderer aus Angst vor Räubern die ganze Nacht wach halten, indem sie sich Geschichten erzählen. Ich liebe die Märchen von Wilhelm Hauff und die der Brüder Grimm, die bestens in diesen dunklen Spessartwald passen, was natürlich kein Zufall ist, denn die Grimms haben ihre Jugend in Steinau an der Straße verbracht. Vielleicht hat ja die Literatur meine Liebe fürs Mittelgebirge geweckt, denn Literatur prägt unser Bild von Landschaft sehr stark, sagt Hans-Heino Evers. Der emeritierte Frankfurter Professor für Germanistik ist Fachmann für Kinder- und Jugendliteratur. Unsere Vorstellung von Idylle, sagt Evers, orientiere sich oft stark an Mittelgebirgslandschaften.
Eine solche Landschaft muss kleinteilig sein, dem Menschen mehr oder weniger angepasst sein. Sie darf den Menschen nicht überragen durch besonders hohe Berge, steile und bizarre Felsenformationen. Sie darf auch keine kahle Landschaft sein. Das heißt, wir brauchen eine Mischung aus Wald und Wiesen und Landwirtschaft, kleine Dörfer. In diese idyllische Landschaft passen keine Großstädte und es darf keine Industrie dort vorhanden sein.
Harmonisch, lieblich, sanft. So muss sie also aussehen, unsere idyllische Ideallandschaft. Vielleicht so wie der Odenwald oder das Altmühltal oder wie Westböhmen oder das Mühlviertel in Österreich. Und nicht zu vergessen die fränkische Schweiz. Am Pfingsten 1793 reisten die Berliner Studenten Ludwig Tieck und Wilhelm Heinrich Wackenroder zu Pferd durch diese idyllische fränkische Landschaft und schufen später mit ihren Reiseberichten Frühwerke der Romantik. Letztlich erfanden die beiden Berliner sogar den Mittelgebirgstourismus. Über seine Lust an der Landschaft schreibt Ludwig Tieck damals:
Die ganze Natur ist dem Menschen, wenn er poetisch gestimmt ist, nur ein Spiegel, worin er nichts als sich selbst wiederfindet.
Das sind Wanderer aus der Großstadt, die durch diese Landschaften ziehen und von ihnen sich anheimeln und einfangen lassen. Das sind also Fremde, die ein besonderes Gefühl für diese idyllischen Landschaften haben. Die Dorfbewohner haben das nicht. Die Dorfbewohner haben auch keine dieser sentimental aufgeladenen Beziehungen zu ihrer Umgebung. Aber diese Landschaftsliteratur, die sentimentalen, die emotionalen Werte von Landschaft haben, das ist ein Großstadtphänomen. Es sind Großstädter, die wandern und dann diese Landschaft in der Weise erleben.
Natürlich ist auch meine Lust am Mittelgebirge nichts anderes als die Naturschwärmerei eines Großstadtbewohners, der seine Stadtmüdigkeit kurieren will. Dass hier im Hochspessart, wo einst Schneewittchen über die sieben Berge geflohen sein soll, nicht mit jungfräulicher Natur zu rechnen ist, erfahre ich spätestens am Wiesbüttsee. Auf den ersten Blick erscheint dieser See wie Natur pur. In Wirklichkeit aber war er das Produkt von harter Arbeit. Der See wurde 1765 angelegt zur Belüftung und Entwässerung von Bergwerkstollen. Davon gab es viele, denn am Bodenschätzen war der Spessart immer reich. anders als zahlreiche seiner Bewohner. Um das Jahr 1800 hat die Armut viele vertrieben, sagt die Historikerin Annika Magath. Sie sind ausgewandert nach Ungarn oder Amerika.
Im Mittelalter, Frühneuzeit, hat der Spessart auf jeden Fall von seiner Ressource Holz profitiert. Aber dann, als die Industrialisierung einsetzt, dann waren eben die Ressourcen zu knapp, beziehungsweise man ist industriell einfach immer dahin gezogen, wo bessere Infrastruktur war. Und dann ist viel aus dem Spessart einfach rausgegangen und dann setzt eine Armutsperiode ein. Aber das in der Wechselwirkung damit, dass man den Spessart auch gerade sehr stark ausgebeutet hat und der Buntsandsteinboden einfach sehr nährstoffarm ist und darauf fast nichts wächst. Und dann war Landwirtschaft problematisch und dann setzt Ende des 18. Jahrhunderts eine Armutsperiode ein und endet vielleicht so in den 1950er Jahren.
Und heute? Viele Einheimische pendeln. Die meisten ins Rhein-Main-Gebiet, manche in den Raum Würzburg oder Richtung Fulda. Die Autobahn macht's möglich. Und wie überall in den Mittelgebirgen Deutschlands gilt der Satz, Idylle ist schön, aber man kann sie nicht essen. Nur wer es sich leisten kann, der zieht dauerhaft hierhin in die kleinen Gemeinden am Rand des Spessarts. Es sind oft Bauwillige, die die Quadratmeterpreise in Frankfurt, Offenbach oder Hanau nicht mehr bezahlen können, sagt Joachim Lorenz.
Also zieht man nach Sommerkarl oder Mömpris, erwartet aber dann, dass man dort im Naturschutzgebiet wohnt. Und den Spagat haben wir hier in Seilauf erlebt. Hier haben die Gegner eines Steinbruchs dafür gesorgt, dass der Steinbruch eingestellt wird, weil man geglaubt hat, wenn man von Frankfurt hierher zieht, dann zieht man hier in eine Region, wo es nichts gibt, dann fahren da jeden Tag LKW und das ist genau das, was man nicht wollte. Und die haben das monetäre Potenzial mitgebracht, eine Bürgerinitiative zu füttern, die dann dafür gesorgt hat, dass man den Steinbruch hier zumacht.
Tja, von wegen Idylle. Das Streitpotenzial ist auch im Märchenwald groß. 2016 haben zum Beispiel die Nationalparkpläne der bayerischen Staatsregierung für Zoff gesorgt. München wollte im Spessart einen 10.000 Hektar großen dritten Nationalpark für Bayern schaffen und stieß auf Widerstand. Die Pläne wurden 2017 fallen gelassen, aber als Alternative wird nun diskutiert, ein UNESCO-Biosphärenreservat einzurichten. Auch das, sagt Joachim Lorenz, spalte die Region in Befürworter und Gegner.
Und das Zweite, was da mit reinspielt, glaube ich, das sind momentan die Windräder. Wir haben momentan keine Windräder. Und die große Politik von Berlin bis jetzt mit einer Achse München glaubt, Deutschland beglücken zu können, wenn wir auch noch ein paar Windräder haben. Und es gibt eine merkliche Gegenbewegung, die aber in der Politik lokal, ich sage mal so, gerade wahrgenommen wird, in München schon überhaupt nicht wahrgenommen wird.
Die Konsequenz, meint Joachim Lorenz, sei ein großes Protestpotenzial, das sich in entsprechenden Wahlergebnissen niederschlagen könnte.
Da formiert sich auch ein Widerstand, weil ja alle Parteien, die normalerweise als demokratisch geachtet werden, die sind ja dafür. Der Anteil der AfD-Wähler, der wird unweigerlich steigen. Ich sehe das so. Das wird hier kommen.
Auf hessischer Seite ist es schon so gekommen. Im östlichen Main-Kinzig-Kreis zwischen Spessart und Vogelsberg, da hat die AfD ihre Hochburgen. An die 25% haben die Rechtsnationalen dort bei der Europawahl 2024 geholt. Die Gründe sind natürlich vielfältig. Aber eines fällt schon auf. Die AfD erzielt ihre besten Ergebnisse in ländlich geprägten Gebieten und in Grenzregionen. Etwa entlang der deutsch-tschechischen Grenze, in Niederbayern und in der Oberpfalz. Dort holen die Rechtspopulisten teils über 20%. Mittelgebirge ohne Mitte und Maß? Randlage außer Rand und Band? Woran liegt das? Bei meinen Wanderungen habe ich einen Satz immer wieder zu hören bekommen. Die da oben in Berlin oder in Brüssel oder in München, die machen doch, was sie wollen. Und danach folgt dann meist eine Suada, von Klimapolitik über Landwirtschaft bis zu Krieg und Migration. Der Tenor ist immer gleich. Die da oben, wir da unten. Und das scheint ein guter Nährboden zu sein für jene, die schnelle Lösungen und kurze Prozesse versprechen. Ich gebe zu, solche Extreme gehen mir auf die Nerven. Diese dauernde Wut und Jammerprosa, die immer gleichen Geschichten vom Benachteiligtsein, manchmal echt nervig. Aber sind sie deshalb auch alle falsch? Was ich bei Gesprächen öfter zu hören kriege, es wird für viele Menschen schwieriger, finanziell über die Runden zu kommen. Vollzeit arbeiten, Durchschnittseinkommen, steigende Lebenshaltungskosten und steigende Mietpreise. Die sogenannte Mittelschicht erodiert, schreibt der Journalist Daniel Goffert 2019 in seinem Buch »Das Ende der Mittelschicht«. Aber was und wer ist das eigentlich, Mittelschicht? In Deutschland zählt sich irgendwie jeder dazu, sogar der Millionär und CDU-Vorsitzende Friedrich Merz.
Faktisch aber gehört zur Mittelschicht, wer ein Einkommen zwischen 70% und 150% des mittleren Einkommens hat. Im Jahr 2024 liegt dieses Durchschnittseinkommen bei 50.250 Euro. Genauer wird es, wenn man das Medianeinkommen anschaut. Das ist der Wert, der genau in der Mitte liegt, wenn man alle Einkommen der Größe nach ordnet. Dieses Medianeinkommen liegt derzeit bei 43.750 Euro brutto pro Jahr.
Zur Mittelschicht gehört heute also, wer zwischen 30.000 und 65.000 Euro brutto pro Jahr verdient. Diese Mittelschicht schrumpft kontinuierlich, sagen die Experten, seit Anfang der 1990er Jahre von 60% auf 54% der Gesamtbevölkerung. Wenn wir also über den Verlust der Mitte sprechen, haben wir es in Wirklichkeit mit einem Verlust der Mittel zu tun. Ein Grund dafür sind vergleichsweise geringe Gehaltssteigerungen. Ein weiterer liegt in unserem ungerechten Steuersystem, sagt der Münchner Politikwissenschaftler Franz Kohut. Als außerplanmäßiger Professor an der Universität der Bundeswehr München ist Franz Kohut Experte für Innenpolitik. In seinem früheren Leben aber war er Steuerinspektor. Austeilende Ungerechtigkeit hat Kohut sein 2024 erschienenes Buch genannt, wie die Wohlhabenden sich am Steuerstaat bereichern. Denn unser Steuersystem, sagt Franz Kohut, leiste eine Umverteilung von unten nach oben. Das Prinzip Mitte und Maß sei darin nicht mehr erfüllt.
Nein, das war vielleicht mal erfüllt, weil das Sozialstaatsprinzip seit dem Beginn der Bundesrepublik diesen Gedanken hatte. Der spiegelt sich in der Steuerprogression zum Beispiel wieder. Aber seit etwa 20 Jahren geht die Schere auseinander. Die Besteuerung der Wohlhabenden und Reichen nimmt tendenziell ab und die Besteuerung der kleinen Leute nimmt eher zu.
Und dennoch reden wir heute viel zu wenig über die Steuerflucht der Reichen, meint Franz Kohut, dafür andauernd über den Sozialbetrug von Ärmeren.
Dass sie Betrüger wären, wenig arbeiten würden, dass sie faul wären, dass sie den Sozialstaat ausnutzen würden und auf der anderen Seite mit ganz großen Beträgen, die in Millionen gehen, Steuerhinterziehung, Steuerflucht wird zwar ab und zu thematisiert, aber der Staat hat kaum Instrumentarien, das zu verfolgen, insbesondere weil bei den Finanzämtern die Steuerfahndungsstellen und die Betriebsprüfungsstellen wenig ausgebaut sind. Da könnte man, wenn man wollte, sehr viel an Haushaltsmitteln generieren.
Doch das Gegenteil geschieht. Zum Beispiel mit der Vermögensteuer. Die gab es mal in Deutschland. 1995 aber wurde sie in ihrer damaligen Form vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt, weil Immobilien im Vergleich zu anderen Vermögenswerten bevorzugt wurden. Das höchste Gericht forderte also eine Neuregelung. Aber die Regierung von CDU-Kanzler Helmut Kohl hat das 1997 nicht umgesetzt, sondern vielmehr die Vermögensteuer als Ganze ausgesetzt. Und so ist es bis heute geblieben. Während Verbrauchsteuern, die alle tagtäglich an den Ladenkassen zahlen, heute 42% der Einnahmen ausmachen, gibt es weiterhin keine Vermögensteuer. Für die Mittelschicht jedoch, also für mittel- bis gut verdienende Facharbeiter und Akademiker, ist die Einkommensteuer relativ hoch. Hat der Dichter Gottfried Benn also recht gehabt einst mit seiner spöttischen Bemerkung?
Leute in Drei-Zimmer-Wohnungen erhalten den Staat. Die drunter und drüber nutzen ihn aus.
Nun ist Gottfried Benn in politischen Fragen alles andere als ein guter Berater. Das zeigt sein naiver, wenn auch nur kurzer Flirt mit dem Nationalsozialismus im Jahr 1933. Und auch Benns pointiertes Zitat ist leicht übertrieben, sagt Franz Kohut. Aber ganz falsch ist es nicht.
Da würde ich differenzieren, nämlich die gehobene Mittelschicht und die Oberschicht, die zahlen am wenigsten Steuer. Die sind steuerrechtlich am besten beraten. Die haben alle Möglichkeiten, auch die Möglichkeit der Gestaltung von Firmenkonstruktionen, die Möglichkeit, Geld oder Wohnsitz ins Ausland zu verlagern. Und die untere Mittelschicht hat das natürlich überhaupt nicht. Die untere Mittelschicht, die den Staat trägt, die sind abhängig beschäftigt. Sie zahlen Lohnsteuer, das wird sofort vom Arbeitgeber einbehalten. Und die steuerlichen Möglichkeiten sind denkbar gering.
An jenem Tag im Juli 2024, an dem ich Franz Kohut treffe, läuft eine bizarre Meldung über die Bildschirme. Die Zahl der Superreichen, so die Analyse einer namhaften Unternehmensberatungsgruppe, wachse in Deutschland deutlich. Superreiche, das sind Menschen mit mehr als 100 Millionen Dollar Finanzvermögen. Davon gab es 2023 in Deutschland 3.300, 10% mehr als im Vorjahr. Die Bundesrepublik liegt damit bei der Zahl der Superreichen auf Platz 3, hinter den USA und China. Solche Zahlen überfordern mich. Wie viel 50.000 Euro sind, kann ich mir ungefähr vorstellen. Ist ja auch überschaubar, so ein deutsches Durchschnittseinkommen. Aber 100 Millionen? Ich habe mal versucht, das ins Bild zu setzen. Wenn man 10 100-Euro-Scheine übereinander legt, also insgesamt 1.000 Euro, dann ist das Bündel etwa einen Millimeter dick. Das durchschnittliche deutsche Jahreseinkommen von 50.000 Euro gibt demnach ein Türmchen von 5 cm Höhe. Aber wie hoch wäre der Geldscheinturm eines Superreichen mit 100 Millionen und mehr? Der Turm wäre 100 Meter hoch und höher. 100 Meter, das ist schon stattlich, aber irgendwie noch vorstellbar. Nimmt man freilich die Forbes-Liste der reichsten Deutschen zur Hand, dann werden die Höhen schwindelerregend. Der 10. reichste Deutsche hatte 2024 ein Vermögen von 11 Milliarden Euro. Und der reichste sogar knapp 42 Milliarden. Ihre 100-Euro-Geldscheintürme wären also viel höher als der Mount Everest. Platz 10 würde 11 Kilometer weit in den Himmel ragen und Platz 1 wäre sogar 42 Kilometer hoch. Das Durchschnittseinkommen also 5 Zentimeter, der reichste Deutsche 42 Kilometer. Hier ein Ameisentürmchen, dort fast 5-mal der Mount Everest. Ja, jetzt kann ich es mir schon ein bisschen besser vorstellen, wie groß die Unterschiede im Land sind. Was das mit Mitte und Maß zu tun hat, tja, das ist in der Tat die Frage. Aber das Interessante kommt erst noch. Während die vielen Ameisenturmleute das ganze Jahr über fleißig arbeiten und Steuern zahlen, lässt die Mount Everest-Fraktion ihr Geld arbeiten und macht sich einen schlanken Steuerfuß. Das Stichwort lautet Steuervermeidungsindustrie. Große Wirtschaftsberatungsgesellschaften beschäftigen nämlich heutzutage viele Spezialisten, die unser Steuersystem auf Schlupflöcher und Gesetzeslücken abklopfen, sagte Steuerexperte Franz Kohut.
Dann werden Modelle entworfen, die in der Praxis getestet werden. Ein Modell, die Cum-Ex-Geschäfte, die von Haus aus ein ganz großer Betrug war, denn eine Steuererstattung mehrfach vom Finanzamt zu bekommen, da braucht man nicht viel nachdenken, dass das ein kriminelles Ansinnen ist.
Cum-Ex, der größte Steuerskandal der Bundesrepublik, bei dem der deutsche Staat um einen zweistelligen Milliardenbetrag geprellt wurde. Die juristische Aufarbeitung gestaltet sich schwierig und politische Konsequenzen hat die Sache auch nicht. Weshalb die Cum-Ex-Chefermittlerin im Frühjahr 2024 um ihre Entlassung aus dem Beamtenverhältnis gebeten hat, aus Frust darüber, dass Finanzkriminalität in Deutschland so gut wie nicht verfolgt werde, bis heute. Denn egal ob bei Banken oder auf Aktienmärkten, es fehlt an Kontrollen. Ich kann mir schon gut vorstellen, wie das auf Ameisenturmmenschen wirkt, die gerade ihre Steuererklärung machen. Also das Vertrauen in die Gerechtigkeit unseres Gemeinwesens fördert sowas eher nicht. Tja, und was kann man dagegen tun, frage ich Franz Kohut.
Wir müssten Vermögen in die Besteuerung mit einbeziehen. Das geschieht fast gar nicht mehr. Ich denke, das Steuersystem müsste ausgewogen sein zwischen drei Komponenten. Verbrauchsteuer natürlich, Einkommensteuer vernünftig und Vermögensteuer dort, wo übergroße Vermögen da sind.
Deutschland ist ein relativ ungleiches Land. Und diese Ungleichheit wird weiter wachsen. Die Folgen der Klimakrise werden jene härter treffen, die eh schon weniger haben. Klimaungerechtigkeit nennt das die deutsche Klimatologin Friederike Otto. Und bereits jetzt ist in unserer Gesellschaft eine Polarisierung spürbar. Der Ton wird rauer. Und die Frage nach der Steuergerechtigkeit könnte auch für unser politisches System problematisch werden.
Die Bürger in den neuen Bundesländern konnten kaum Vermögen aufbauen, sind immer noch wesentlich ärmer als die im Westen. Und dann gibt es eine mittlerweile große gesellschaftliche Gruppe, die Migranten, die sich nach wie vor kein Vermögen aufbauen können. Und hier wird die Spaltung der Gesellschaft auf Dauer groß sein zwischen einem sehr reichen Teil und einem immer größer werdenden armen Teil. Und das wird wohl zu größeren sozialen Konflikten führen.
Im Sommer 2022 bin ich mit meinem älteren Sohn 10 Tage lang auf dem Rennsteig durch den Thüringer Wald gewandert. Gut 170 Kilometer von der Wartburg bei Eisenach bis Blankenstein. In jener Mitte Deutschlands suchten einst die Gelehrten des 19. Jahrhunderts auch die geistige Mitte des Landes und seine Seele, schreibt Herfried Münkler in Mitte und Maß.
Hier schlug Deutschlands kulturelles Herz. Hier war das Pantheon der Kulturnation, die Schmiede der Dichter und Denker.
Dichter und Denker haben wir nicht getroffen, aber nette Thüringer. Hier ein kleiner Ratsch am Wegesrand, dort ein Bier mit gastfreundlichen Einheimischen auf der Igelshieber Kirmes. Manchmal stießen wir auch auf übellaunige Gastronomen, die von Corona und Personalnot tief frustriert waren. Aber ganz besonders merkwürdig waren die uniformierten Ostalgiker, die im Wald bei Ilmenau neben einem ehemaligen Stasi-Bunker ihr Zeltlager veranstalteten, mit alten Militärfahrzeugen aus Beständen der Nationalen Volksarmee. Im Gespräch stellte sich heraus, dass diese überwiegend männlichen Geschichtsfreunde mit der politischen Situation in Deutschland höchst unzufrieden waren, vorsichtig formuliert. In jenem Sommer 2022 lag die AfD in Thüringen bei 25%. Seither haben die Rechtspopulisten kräftig zugelegt. Wenige Wochen vor den Landtagswahlen 2024 erreichen sie in Umfragen an die 30%. Sie sind somit die stärkste Partei im Land. Was ist los in der Mitte Deutschlands? Ich will es genauer wissen und fahre im Juli 2024 noch einmal nach Thüringen. Alles wirkt ganz normal auf dem Erfurter Domplatz an jenem Montagvormittag. Aber was heißt schon normal?
Normal ist, wenn alle sich freuen und glücklich und zufrieden sind.
Ist das oft der Fall?
Leider weniger.
Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
Die Leute haben so Ansprüche. Die wissen vielleicht nicht, wie gut es ihnen geht, meiner Meinung nach.
Das Wetter ist sonnig, die Menschen wirken aufgeräumt und erfreuen sich an den kleinen Dingen des Alltags. Wie jener ältere Herr, der sich in der Mittagspause seine Kirschen schmecken lässt.
Nee, ist alles gut. Ja, so gesagt, es könnte besser sein. Ja, wie lohnmäßig. Dann gleich den Westlohn, den Ostlohn, das ist ja nicht so. Da heute kostet es wahnsinnig gestiegen. Ja, das passt nicht.
Wird manches schwieriger im Alltag?
Ja, jeden Fall.
Ist das mit Ängsten verbunden?
Nee, bei mir nicht.
Bei Ihren Bekannten und Freunden haben Sie das Gefühl, dass das irgendwie schwieriger wird? Auch politisch?
Politisch ist überall dasselbe, politisch. Nee, ist alles gut.
Die Atmosphäre in Erfurt wirkt also einigermaßen entspannt. Es gibt allerdings auch andere Stimmen.
Darf ich Sie ganz kurz stören?
Nein?
Wollen Sie nicht mit mir reden? Nein? Entschuldigung, ich mache eine Radiosendung für den Bayerischen Rundfunk. Was macht für Sie ein normales Leben aus?
Kriege ich von mir keine Antwort. Nee, danke. Ich möchte nicht antworten.
Am Bratwurststand treffe ich ein Rentner-Ehepaar aus Travemünde. Er ist Norddeutscher, sie in Erfurt geboren und aufgewachsen. Die beiden sind auf Besuch bei den Eltern der Frau. Grundsätzlich sagen sie, seien sie zufrieden. Mit 2 Renten komme man einigermaßen gut über die Runden. Beim letzten Mal hätten sie SPD gewählt. Aber nach einigen Monaten seien sie nicht mehr sicher gewesen, ob das die richtige Wahl war.
Für die normalen Leute ändert sich nichts. Ne? Ich meine, ein Politiker kann gut sagen, ja gut, da müssen wir halt jetzt 3,50 Euro zahlen für die Busfahrkarte. Der wird in seinem Leben nicht mit dem Bus fahren. Oder die Rente. Du arbeitest dein ganzes Leben lang voll. Und was kriegst du dann an Rente raus? Wenn du alleine wärst, würdest du sagen, damit kannst du nicht leben. Und das kann es nicht sein. Und da sind die Leute unzufrieden, weil die dann sagen, die ganzen Ausländer werden unterstützt, ist in Ordnung, aber man muss es sich auch leisten können. Ich weiß nicht, wie man da irgendwas ändern könnte. Wenn jetzt die Wahlen wären, ich könnte auch nicht sagen, wen würde ich wählen, weil keiner wirklich überzeugt.
Die Rente, lange Wartezeiten beim Arzt, die Sicherheit, nachts auf den Straßen, Probleme mit der Migration, der Krieg. Es sind viele Themen, die die Menschen derzeit umtreiben. Themen, die oft den rechten Populisten in die Hände spielen, nicht nur im Osten. Dass rechtsextreme Denkmuster in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, zeigt zum Beispiel die Autoritarismusstudie der Universität Leipzig, die bis 2018 Mitte-Studie hieß. Was die Wissenschaftler mit Befragungen herausfinden, zeigt sich dann auch bei den Wahlen. Hohe Zustimmungswerte für rechtsextreme Parteien in fast ganz Europa. Als Anfang des Jahres 2024 überall in Deutschland hunderttausende Menschen gegen rechts auf die Straße gingen, da war oft zu hören und zu lesen: Wir hassen die AfD. Ich war bei einer dieser Demonstrationen in München dabei. Aber mit solchen Parolen habe ich mich ehrlich gesagt höchst unwohl gefühlt. Okay, ich bin anderer Meinung als die AfDler, oft ganz anderer Meinung. Aber hassen tue ich diese Menschen deshalb nicht. Was also tun? Im Frühjahr 2023 habe ich den Münchner Philosophieprofessor und SPD-Politiker Julian Niederrümeling getroffen. Sein Buch »Cancel Culture – Ende der Aufklärung« stand damals kurz vor der Veröffentlichung. Die Demokratie, so Niederrümeling, müsse auch unbequeme Meinungen aushalten. Die Antwort auf Fanatismus liege in einem vitalen Humanismus, der alle Menschen gleichermaßen respektiert.
Und dazu gehört auch, dass wir uns wechselseitig zutrauen, für Gründe offen zu sein, für das Argument, für den Austausch von Argumenten, auch bei sehr unterschiedlichen Auffassungen. Das ist das sehr fragile Fundament der Demokratie. Und auch wenn wir noch eine Demokratie haben mit Institutionen und Wahlen und so weiter, wenn das nicht mehr funktioniert, also eine humanistische Grundhaltung des Respekts, der Anerkennung, dann erodiert das.
Wie wir in den USA schon erlebt haben. Aber wie tolerant sollen wir gegenüber Intoleranten sein? Wie viel Freiheit gewährt man den Feinden der Freiheit? Julian Niederrümeling verwendet in seinem Buch den italienischen Begriff Arco Costituzionale, der Verfassungsbogen. Dieser Begriff, entstanden im Widerstand gegen den Faschismus, hat den politischen Diskurs im Nachkriegsitalien geprägt. Unterm Verfassungsbogen versammelten sich moderate Kommunisten, Konservative und auch Rechtsliberale, aber alle anderen blieben außen vor, vor allem Faschisten und auch Linksextremisten.
Wer sagt, wir streben eine gewalttätige Revolution an und du wirst an die Wand gestellt, mit dem muss ich mich nicht unterhalten. Ja? Und wer sagt, ich komme von einer überlegenen Rasse und deswegen rede ich mit anderen nicht, mit dem braucht man nicht mehr reden, die sind außerhalb. Da gibt es keine Grundlagen mehr der Verständigung. Aber sonst müssen wir diesen Bogen, Arco Costituzionale, möglichst weit fassen. Ich fände es zum Beispiel falsch, die AfD in toto aus diesem Verfassungsbogen auszuschließen. Da gibt es Leute, die gehören nicht mehr zum Verfassungsbogen, aber es gibt auch Leute, die sich als konservativ ansehen, die sich nicht mehr heimisch fühlen in der CDU oder Liberale und so. Und wenn man die von vornherein ausschließt, dann wird das Problem eher größer als kleiner.
Im Januar 2024 demonstrierten nicht nur Hunderttausende gegen die AfD. Es kam auch zu Kundgebungen von Mittelständlern, Landwirten, Handwerkern und Gastronomen. 10.000 Menschen haben sich damals in München versammelt.
Wird der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem.
Stand auf einem der Plakate zu lesen und auf einem anderen:
Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind die goldene Mitte, die den ganzen Wahnsinn finanziert.
Der Mythos Mitte. Er hat eine lange Tradition in der Bundesrepublik. Jeder will Mitte sein, will die Mitte ansprechen. Die SPD hat im Europawahlkampf sogar Plakate geklebt für Maß, Mitte und Frieden. An den Rändern aber geht es manchmal gar nicht maßvoll und friedlich zu, sondern rabiat. Anfang des Jahres etwa gingen auch die Bauern auf die Straße, demonstrierten gegen die Streichung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel. Mancherorts liefen diese Bauernproteste regelrecht aus dem Ruder. Und Bundeskanzler Olaf Scholz sah sich genötigt, in einer Videobotschaft mehr Maß und Mitte zu fordern.
Der Zweck heiligt natürlich nicht alle Mittel. Und deshalb ist angesichts der Tatsache, dass die Regierung den Landwirtinnen und Landwirten weit entgegengekommen ist, glaube ich, auch wichtig, dass jetzt Maß und Mitte gehalten werden. Das sollte auch ein Anliegen aller Demokratinnen und Demokraten sein, gerade in aufwühlenden Zeiten wie diesen.
Demokratische Teilhabe hat manchmal auch Schattenseiten. Der Münchner Kabarettist Christian Springer und die Bautechnikerin und Dichterin Kerstin Schweiger haben 2024 ein Buch herausgegeben mit dem bezeichnenden Titel
»Bayerischer Mob – Wie die Gewalt in die Politik einzog«.
Es sind gruselige Geschichten, die in mehreren Essays von verschiedenen Autoren dokumentiert sind. Da werden Politikerinnen und Politiker auf offener Straße beleidigt, beschimpft, bespuckt und tätlich angegriffen. Der demokratische Wahlkampf auf der Straße gefährdet plötzlich Leib und Leben. Und das sind keine Einzelfälle, die Sache hat System. Überdurchschnittlich oft zielt solche politische Gewalt auf grüne Politikerinnen und Politiker. Betroffen aber sind wir alle. Unsere ganze freiheitliche Demokratie, beklagen Springer und Schweiger. Es sei höchste Zeit, dass wir uns alle wehren gegen solche Angriffe. Ich bin in der Hauptstadt von Thüringen mit einem Mann verabredet, der sein Büro im altehrwürdigen Erfurter Dom hat. Dr. Dr. Holger Zaborowski. Zaborowski ist Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Wir erleben im Moment einen unglaublichen Ausbruch von Wut und Angst in der Gesellschaft, sagt Zaborowski. Emotionen also, die wir nicht herunterspielen dürfen. Vielmehr gehe es darum, genauer hinzuhören.
Warum haben Menschen Angst heute? Oder warum haben Menschen Wut? Was ist der Grund, der dahinter steht? Und die naive, aber vielleicht auch heute sehr wichtige Hoffnung, die ich habe, wäre, das kann der Anfang sein, sich nochmal in diesen Differenzen auch kennenzulernen. Ein ganz wichtiges Wort ist in sehr gespaltenen Gesellschaften das Wort Versöhnung. Es ist, glaube ich, ganz wichtig zu überlegen, was können denn versöhnliche Ereignisse sein? Ich glaube, wir brauchen auch so Debatten darüber, was hält uns denn als Gesellschaft zusammen? Was ist die Vision, die wir als Gesellschaft haben? Und die Debatten führen wir, glaube ich, auch gesamtgesellschaftlich viel zu selten.
Zu wenig und zu viel ist des Narren Ziel, hat meine Oma oft gesagt. Und damit in einfachen Worten ausgedrückt, was schon der antike Philosoph Aristoteles gefordert hat, Mitte und Maß als Grundprinzipien seiner Tugendethik. Das richtige Maß in allem finden, die Mitte als Gegenteil von Exzess und Übertreibung, könnte uns das heute den Weg weisen? Holger Zaborowski nickt.
Ich glaube, dass dieser Gedanke, dass es darum geht, im Leben eine Mitte zu finden oder maßvoll zu leben, heute noch extrem wichtig ist. Also, dass man gewisse Dinge nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel tun soll. Wenn man ans Essen denkt, dann ist ziemlich schnell klar, dass man nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig essen soll. Dass es im Grunde gilt, eine Mitte zu finden, also eine Mitte zwischen den beiden Extremen.
Ein Gedanke, der höchst aktuell ist, zum Beispiel in der ökologischen Debatte. Wir sprechen heute lieber von Nachhaltigkeit oder ökologischem Fußabdruck, aber eigentlich, sagt Holger Zaborowski, sei damit Maß und Mitte gemeint.
Interessant ist, dass wir ähnliche Ansätze ja nicht nur im europäischen Kontext finden, sondern auch in China, in Indien, in Afrika, in vielen anderen Kulturen. Also eigentlich ein gelungenes menschliches Leben ist eines, das die Mitte findet, indem ich im Grunde maßvoll lebe, indem ich das zu wenig, aber auch das zu viel vermeide.
Aber ausrechnen lässt sich das nicht. Die Mitte ist kein arithmetisch zu ermittelnder Punkt, der zwischen zwei entgegengesetzten Lastern liegt. Was Übermaß und was Mangel ist, das muss immer wieder neu herausgefunden werden. Im inneren Gespräch mit sich selbst, vor allem aber im Dialog mit anderen. Letztlich ist es ein lebenslanger Lernprozess. In der Familie, in der Schule, im Freundeskreis, im Verein und auch in den Medien. Welche Vorbilder haben wir? Welche Vorbilder sind wir?
Normal? Gibt's das heute noch? Jeder von uns ist doch irgendwie anders. Besonders. Eben einzigartig.
Es geht auch um die Frage nach Gerechtigkeit. In einer immer komplexer werdenden Gesellschaft ist es oft nicht einfach, sie zu beantworten. Gegensätzliche Interessen erscheinen manchmal unvereinbar. Aber eigentlich, sagt der Philosoph Holger Zaborowski, gehe es in der großen Politik gar nicht so viel anders zu als bei unseren privaten Verhaltensweisen im Alltag.
Gerechtigkeit bedeutet eigentlich, eine Situation oder die Dinge, die Welt mal aus den Augen des anderen zu sehen, einer anderen Person zu sehen. Und dann stelle ich vielleicht fest, dass es durchaus sinnvoll ist, Rücksicht zu nehmen oder mich so zu verhalten, dass ich andere Menschen nicht störe, dass ich ihnen zuvorkommend begegne, weil ich auch will, dass man mir so begegnet oder weil ich umgekehrt sehe, ich schädige andere Menschen, wenn ich ihnen so begegne.
Gerechtigkeit als Fairness, Respekt und Rücksicht. Ob das allein reicht? Die rebellischen 68er-Studenten hatten ihre Probleme mit dieser alten Idee von Maß und Mitte. Sie konterten gern mit einem Zitat des deutschen Barockdichters Friedrich von Logau.
In Gefahr und großer Not bringt der Mittelweg den Tod.
Ich erzähle Holger Zaborowski von meinem Gedankenspiel mit den Geldscheinbergen. Das deutsche Jahresdurchschnittseinkommen als 5 cm hohes Ameisentürmchen, im Unterschied zum 100-Meter-Turm eines Superreichen und zum 42 Kilometer hohen Megaberg des reichsten Deutschen. Wo bleiben da Mitte und Maß?
Wir reden über Migration und über Bürgergeld und so weiter. Das sind sicher wichtige Fragen für den politischen Diskurs. Aber vielleicht sind die Fragen viel, viel wichtiger, wie man ein wenig mehr Gleichheit verwirklichen kann, wenn man im Grunde diese Riesenunterschiede zu den Superreichen oder zu den Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben, in Betracht zieht. Und da, ich denke, liegen ja gewisse Vorschläge auf dem Tisch. Man müsste über Erbschaftssteuer ganz anders nachdenken. Man müsste irgendwie auch über den Gemeinwohlgedanken noch mal viel stärker nachdenken. Auch das ist im Grunde ein klassisch tugendethischer Ansatz, zu sehen, dass es nicht einfach nur darum geht, dass jeder die größten Vorteile für sich erreicht, sondern dass der Einzelne auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn diese Gemeinwohlfrage geklärt ist.
Es gibt viel zu tun, für uns alle und für die Politik. Vor allem auch, weil es Parteien gibt, die kein Interesse an Mitte und Maß haben, die unsere Gesellschaft in radikale Extrempositionen hineintreiben wollen. Diesem Sog, sagt Holger Zaborowski, gelte es zu widerstehen, indem wir alle sagen,
wir lassen uns jetzt nicht verführen, in diese Logik der Extreme hineinzugehen. Dass also der politische Gegner nicht mein Feind ist. Dass ich mit dem Gegner immer auch noch respektvoll umgehe. Dass ich sehe, dass es ein Mensch ist. Dass ich vielleicht sogar über parteiliche, ideologische, weltanschauliche Differenzen hinweg Freundschaften pflegen kann.
Denn eines, sagt Zaborowski, sei klar, bei allen Differenzen müssen wir davon ausgehen, dass auch der andere sich um Wahrheit und Gerechtigkeit bemüht und dass auch unsere eigene Position mal falsch sein kann. Denn keiner hat immer zu 100% recht.
Das Extreme ist manchmal die einfache Antwort. Man haut auf den Tisch und präsentiert eine Lösung und alle stimmen zu und klatschen. Aber wir wissen ja nicht nur aus der Geschichte, dass das oft sehr verführerische Antworten sind.
Die Kunst des Kompromisses. Sie ist hierzulande manchmal in Verruf geraten. Der Kompromiss wird als halbscharige Lösung diffamiert, weil man seine eigene Maximalposition nicht ganz durchsetzen kann. Im Grunde aber sei der Kompromiss ganz wichtig, sagt Zaborowski, als Bedingung der Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens. Aber natürlich nicht friedlich im Sinne von Friedhofsruhe. Lebendige Demokratie braucht keine Erlasse von oben. Sie braucht die Debatte, den Streit, das Gespräch. Die große Gefahr bestehe heute darin, dass wir nicht mehr miteinander reden.
Man kennt das ja auch, dass in manchen Freundeskreisen oder Familien bestimmte Themen gar nicht mehr aufgerufen werden, weil man schon Angst hat, dass es Streit gibt, wenn man bestimmte Themen anspricht. Also Frage des Krieges, Frage der Migration, viele andere Fragen. Ich glaube, dass es da wichtig ist zu sehen, es ist der große Fortschritt auch der Entwicklung parlamentarischer Demokratien, auch liberaler Gesellschaften, dass wir friedlich miteinander Diskurse führen können und Diskurse führen müssen.
Aufeinander hören und miteinander reden, das erfordert gegenseitiges Wohlwollen, Offenheit und Toleranz. Aber die Grenzen sind freilich da überschritten, wo es totalitär, ideologisch und menschenverachtend wird. Und dennoch, nur allzu oft sind es die extremen Minderheiten, die den Ton angeben, weil sie lauter schreien als die Mehrheit und damit auch den Diskurs der Mitte verschieben. Mitte und Maß sind auch in der Mitte Deutschlands nicht immer einfach zu finden. So schön der Spessart ist, Stadtidylle ist er keine, sondern eine Kulturlandschaft mit unterschiedlichen Akteuren, die verschiedene Interessen verfolgen. Was normal ist und zur Mitte gehört, ist nicht ein für alle Mal festgeschrieben. Es ändert sich dauernd, wird immer wieder neu verhandelt. Dichtende Frauen zum Beispiel, die waren früher eher eine Seltenheit. Zum Beispiel Auguste Haarländer, geboren 1882. Sie lebte die meiste Zeit ihres 37 Jahre kurzen Lebens in Aschaffenburg, direkt gegenüber eines Magnolienhains. Immer wenn Auguste aus dem Fenster blickte, sah sie die
Magnolienblüte. Wenn die weiße Mondlichtseide über die Magnolien fließt, beugt sich tief mein Herz im Leide, weil so kurz das Leben ist. Alle Sorgen, alle Mühen segnet solcher Schönheit Schein, und von dieser Erde blühen muss so bald geschieden sein.
Auguste Haarländer hat Gedichte geschrieben, wirklich wunderschöne, so impressionistische Gedichte, und war auch wirklich fest in der Stadtgesellschaft integriert. Also wenn Veranstaltungen waren, wurde sie angefragt, sie hat Gedichte vorgetragen. Sie blieb unverheiratet, sie wurde auch sehr früh schwer krank, also sie hat ein Lungenleiden gehabt und ist auch an diesem Lungenleiden gestorben. Und nachdem sie tot war, ist sie also vollkommen schnell in Vergessenheit geraten.
Erst die Historikerin Annika Magath und ihre drei Mitstreiterinnen haben die Schriftstellerin Auguste Haarländer wieder aus der Vergessenheit geholt und buchstäblich in den Mittelpunkt gestellt. Mitten hinein in den Magnolienhain von Aschaffenburg. Dort steht heute eine Bank, in die Haarländers Gedicht eingraviert ist. Ob sich unsere gesellschaftlichen Kontroversen auch so versöhnlich beilegen lassen? Wohl eher nicht. Vielleicht stehen wir heute vor der paradoxen Situation, dass wir für unsere globalen Probleme radikale Antworten brauchen und gleichzeitig auch mehr Mitte und Maß. Radikal maßvoll also, aber geht das überhaupt? Ich werde weiter drüber nachdenken, vielleicht demnächst mal auf Auguste Haarländers Parkbank beim Anblick der Magnolien. Ach ja, und ins Haffendorfer Tal wollte ich ja auch noch, wo einst Tucholsky mit seinen weinseligen Freunden wanderte und wo für den wunderbaren Dichter Robert Gernhardt eine Linde gepflanzt wurde, die liebliche Linde in Lichtenau, wie Gernhardt sie in seinem Gedicht genannt hat. Ja, es gibt wirklich noch so viel zu entdecken beim Wandern durch die Mittelgebirge. Also, auf geht's!
Mittelgebirge und Maas. Eine Gratwanderung. Ein bayerisches Feuilleton von Thomas Grasberger. Es sprachen der Autor Caroline Ebner und Thomas Koppelt. Ton und Technik Daniela Röder. Regie Thomas Grasberger. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.